Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert.
Und beim letzten Mal meinte ich ja, ich würde einmal im Monat einen Fall vorstellen. Mir hat das aber letztes Mal so viel Spaß gemacht, dass ich bzw. wir beschlossen haben, dass ich das jetzt zweimal im Monat machen darf.
Ja.
Deshalb gibt es schon heute wieder, für dich, liebe Sina, und für euch einen Fall der besonderen Art. Es wird mysteriös, es wird spannend und manchmal auch etwas unheimlich. Willkommen beim Freaky Friday.
Freaky Friday.
Noch eine kurze Info vorab. In der Einleitung meines Falls füge ich manchmal ein paar Details hinzu und lasse dafür andere weg. Das mache ich aber nur in der Einleitung und ich möchte dir dadurch ein bisschen ein Gefühl geben für die Menschen, ihre Geschichte und ihr Leben. Wir befinden uns im Jahr 1978 in Kalifornien. Der Schnee schluckt jedes Geräusch. Kein Laut. Nur das Knirschen seiner eigenen Schritte durchbricht die eisige Stille. Bill schleppt sich vorwärts. Jeder Schritt ist ein Kampf. Seine Beine sind müde und sein Körper zittert unkontrolliert. Er hält die alte Taschenlampe fest umklammert. Das Licht flackert, tanzt über die verschneiten Baumwipfel und wirft geisterhafte Schatten auf den Boden. Seine dünnen Turnschuhe sind längst durchnässt, seine Füße taub. Meter für Meter kämpft er sich durch den Schnee. Jeder Schritt ist eine Qual. Und doch versucht er, in Bewegung zu bleiben. Er muss einfach. Nur noch ein Stück, flüstert er sich selbst zu. Seine Stimme klingt fremd, schwach. Er wankt weiter durch das endlose Weiß, das nur vom schwachen Schein seiner Lampe durchbrochen wird. Die Dunkelheit scheint ihn verschlingen zu wollen. Und irgendwo vor ihm meint er, Stimmen zu hören. Es müssen die Stimmen seiner Freunde sein. Nur noch ein Stück, gleich bin ich bei ihnen, denkt er sich. Doch Bill kann einfach nicht mehr. Am Ende seiner Kräfte lässt er sich zu Boden gleiten. Nur kurz ausruhen, nur für einen Moment. Seine Lider werden schwer und die Kälte fühlt sich plötzlich weich an, ruhig, fast friedlich und endlich wird ihm warm.
Und hiermit, liebes Lina, ganz gebannt, begrüße ich dich zu meinem heutigen Fall.
Der amerikanische Dyatlov Pass, oder wahrscheinlich besser bekannt unter Yuba County 5. Sagt dir das was?
Ja, der Dyatlov Pass sagt mir was.
Mhm. Also den kennen wahrscheinlich alle, die irgendwie True Crime mögen oder True Crime gerne hören. Die haben das bestimmt schon irgendwann mal gehört. Ich wollte dir eigentlich den Dyatlov Pass vorstellen und bin über diesen Fall auf diesen Yuba County 5 gekommen, weil da auf einmal stand amerikanischer Dyatlov Pass und ich dachte mir so, hä, ist das irgendein Fake oder so?
Weil der Dyatlov Pass, der ist ja in Russland.
Mhm, genau, ja.
In Russland mit diesen Forscherinnen und Forschern.
Genau, genau. Werde dann wahrscheinlich eh irgendwann noch vorstellen. Ich weiß, den hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, aber der gehört auch einfach in diese Reihe rein. Also der wird irgendwann kommen, wahrscheinlich früher wie später.
Nächste Freaky Friday, der Dyatlov
Pass. Wahrscheinlich, weil ich schon damit angefangen habe, auch zu recherchieren und so. Also der ist eigentlich schon halb fertig. Also kann sein, dass der das nächste Mal kommt. Oder auch nicht. Und den Yuba County 5, den kannte ich überhaupt nicht. Und der ist aber auch mega bekannt. Also ich habe da so viel dazu gefunden. Ne? Ich kannte den aber überhaupt nicht.
Ich habe jetzt einen Fall im Kopf, aber ich glaube, das ist ein anderer.
Wir werden sehen.
Kommt da ein Auto vor?
Ja.
Ich glaube, es könnte der sein.
Okay. Ja, wir werden sehen. Yuba County befindet sich im Norden Kaliforniens. In den USA versteht man unter dem Begriff County eine Verwaltungseinheit, die in vielen Bundesstaaten als eine Art regionale Untergliederung des Staates dient. Ein County kann mit einem Landkreis in Deutschland verglichen werden. Obwohl es da schon einige Unterschiede gibt und die genaue Bedeutung und Struktur eines Countys kann auch je nach Bundesstaat leicht variieren. Nur so als Information an dich.
Vielleicht dein lustiger Side-Fact dazu.
Ja.
Sobald ein Verbrechen passiert und die Täter beispielsweise diese County-Grenzen überschreiten, darf die Polizei da nicht mehr von diesem County nicht mehr eingreifen.
Ich wusste das bei Staatsgrenzen, aber bei diesen County-Grenzen wusste ich das tatsächlich nicht.
Deswegen gibt es auch so viele oder hat es früher so viele Probleme gegeben, weil die kein übergreifendes System hatten und andere Polizisten aus anderen Countys gar keine Ahnung hatten, dass diese Menschen gesucht wurden zum Beispiel.
Ja. Ich habe mich wieder künstlerisch ausgelebt und dir was Gezeichnetes mitgebracht.
Yay!
Das könntest du vielleicht jetzt im Laufe des Falls noch brauchen. Behalte das einfach und du kannst dann immer wieder draufschauen. Du kannst auch gerne kurz erklären, was du drauf siehst.
Wir blenden es sowieso ein, aber ja, ganz oben, also das sieht aus wie County, die County-Grenze maybe.
Mhm. Also ein Ausschnitt davon.
Genau. Das ist wie so eine Art V und dann geht da nochmal zwei Linien runter, relativ parallel. Mhm. Ganz unten ist Yuba City und Marysville.
Das sind Straßen.
Ach so.
Genau, das sollen Straßen sein.
Okay, das heißt nicht Straßen. Gut. Dann kommt eine Kreuzung.
Für mich war das irgendwie so selbsterklärend, während ich das gezeichnet habe. Aber ja, für jemand anderen könnte das jetzt...
Ja, vor allem, weil die Yuba City heißt.
Ja, das ist die Hauptstadt.
Also ist keine Straße.
Nein, das ist die Hauptstadt.
Sorry. Ich sag gerade Yuba City und Marysville und du sagst, es sind Straßen.
Nein, ja. Das habe ich nicht gehört. Also das sind die Städte, aber dieses V, was du beschrieben hast, das sind die Straßen. Das habe ich gemeint.
Oh mein Gott, okay.
Ja.
Also
fängt schon wieder gut an.
Okay, wir sehen Straßen und da sind Orte eingezeichnet. Yuba City und Marysville sind ganz unten. Dann geht es bei Marysville gerade hoch und dann ist Oroville. Und links oben ist Chico und dann gibt es die Quincy Road.
Quincy, glaube ich.
Quincy Road.
Und hier im Yuba County in der Stadt Marysville leben unter anderem 5 junge Männer. Jack, genannt Jackie Hutt, Jack McRuger, Bill Sterling, Ted Weir und Gary Medeiros. Und da ich im Porträtieren echt nicht gut bin, habe ich beschlossen, dir ein Foto von den 5 mitzubringen. Für alle anderen gibt es ab sofort alle Fotos und auch die Zeichnungen auf unserem Instagram-Kanal killaroundtheworld.podcast. Magst du vielleicht kurz beschreiben, was so deine Emotionen sind? Also du musst gar nicht beschreiben, wie die so ausschauen, aber... Sind dir die sympathisch oder wie findest du die so auf den ersten Blick?
Ja, also ich muss ja immer sagen, diese Schwarz-Weiß-Bilder, das sieht ja jeder ein bisschen aus wie ein Serienkiller.
Ja.
Muss man jetzt einfach so sagen, ist nicht böse gemeint.
Qualität ist auch nicht die beste.
Ich finde, Gary hat nochmal einen ganz besonderen gruseligen Vibe, weil der den Schnauzbart da hat.
Mhm.
Ich finde, also Bill Sterling sieht ganz zuckersüß aus. Und nein, eigentlich alle so, ich glaube, die wirken alle recht nett im Prinzip.
Okay.
So, ja.
Gut.
Du hast einen Farbfoto und alle anderen schwarz-weiß. Hat der mehr bezahlt fürs Klassenfoto?
Ich weiß nicht. Aber ich finde deine Einschätzung schon mal sehr interessant. Ich stelle dir die 5 jetzt auch etwas genauer vor. Und ich werde ab jetzt nur noch ihre Vornamen nennen, weil ich das sonst extrem verwirrend finde, wenn man dann immer so hin und her springt. Jackie ist mit 24 Jahren der Jüngste der Gruppe. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er auf einer Farm. Er hat einen Beagle und ein Motorrad. Seine Mutter erklärt den Medien gegenüber, Jackie und Dad sind beste Freunde. Sie sind unzertrennlich. Jackie ist nur etwas langsamer als andere Menschen. Aber er ist ein glücklicher Junge und Ted gibt immer auf ihn Acht. Ted ist 32 Jahre alt und somit der Älteste der Gruppe. Er lebt bei seiner Mutter und verbringt seine Tage meistens Seite an Seite mit Jackie. Ansonsten arbeitet er als Hausmeister. Sein Bruder Dallas erzählt, am liebsten mag er Käsemakaroni. Meine Frau schenkte ihm sogar welche zu Weihnachten.
Oh,
fand ich auch süß.
Aber ich finde, also ich hätte jetzt keinen von denen als 30 eingeschätzt, muss ich jetzt auch sagen.
Okay.
Die wirken für mich so alle Anfang 20 von den Fotos. Mhm.
Ja, ich finde es oft schwierig. Also wie gesagt, die Qualität ist nicht die beste. Es ist alles schwarz-weiß. Und bei Männern, sobald sie einen Bart haben zum Beispiel, kann man es eh so schwer sagen. Da, ja. Für mich, das kann dann alles zwischen 20 und 50 sein Gefühl.
Ja, ab 50 weiß man es dann wieder.
Ja, ja. Wenn der Bart dann grau wird,
dann weiß man, okay.
Jack, denn seine Freunde Doc, also nicht Dog wie der Hund, sondern mit D-O-C geschrieben, nennen.
Doc, ja.
Doc.
Doktor.
Ja, genau. Ist 30 Jahre alt und hat 1968 im Vietnamkrieg gedient. Nach seiner Rückkehr investiert er das Geld aus seinem Militärdienst in ein Auto. Einen 69er Mercury Montego, sein ganzer Stolz. Ich habe dir da jetzt auch noch ein Foto mitgebracht. Es ist jetzt nicht dasselbe Auto, aber das gleiche Modell. Nur damit du eine Vorstellung
fancy
hast.
Fancy.
Ja.
Ich kann ja mit Autos relativ wenig anfangen, aber cool.
Ist cool, oder?
Ja.
Ich mir auch. Ja. Wollte ich dir zeigen, was der für ein cooles Auto hat.
So richtiges 70er-Vibe.
Ja, total. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie da so ein, eben so ein Typ mit so einem Schnauzer, ja, hinterm Lenkrad sitzt, noch eine Zigarette im
dann
Mund.
Dann noch eine Kassette reinschieben.
Genau.
Und dann durch die warme Sommerbrise,
ja,
fahren.
Ja.
Finde ich cool.
Genau, dieser Vibe. Für seine Mutter ist Jack mehr als nur ein Sohn. Er ist ihr Fels in der Brandung, ihr, in Anführungszeichen, Standby, wie sie ihn nennt. Bill ist 29 Jahre alt. Das ist der, den du so süß fandest.
Mhm.
Er ist ein ruhiger und sanfter Mensch mit einem großen Herzen. Er liebt es zu lesen und verbringt viel Zeit in der Bibliothek, wo er sich besonders für Themen rund um Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen interessiert. Bill ist sehr religiös und träumt davon, den christlichen Glauben in psychiatrische Kliniken zu bringen und damit Hoffnung zu spenden. Also ich finde, du lagst schon richtig.
Ja.
Ja.
Der klingt einfach durch und durch wie ein guter Mensch.
Ja. Gary ist 25 Jahre alt. Er schließt sich der Gruppe als Letzter an. Gary hat während seines Militärdienstes in Deutschland Drogenprobleme entwickelt und leidet an Schizophrenie. Ist jedoch gut auf seine Medikamente eingestellt und gilt als stabil. Sein Stiefvater, Robert Klopf, bestätigt, dass Gary sich in dieser Zeit gefangen hat. Er hat ihm sogar eine Stelle in seinem Gartenbaubetrieb gegeben, eine Aufgabe, die Gary zuverlässig und gewissenhaft erledigt. Sein Bruder sagt in einem Interview, er ist in vielerlei Hinsicht mein Vorbild. Er macht Sport und spielt ein Instrument. Er hat mich oft verteidigt, als ich fast verprügelt worden war. Seine Schwester beschreibt ihn als sehr liebevoll. Alle fünf Männer haben unterschiedliche Beeinträchtigungen. Bill und Jackie haben leichte geistige Behinderungen. Ted und Chad haben eine Lernschwäche, während Gary, wie bereits erwähnt, unter Schizophrenie leidet. Die fünf lernen sich beim Gateway Project kennen. Dort lernen autistische Menschen oder Menschen mit Behinderungen Sport zu treiben und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Basketball mögen die fünf Freunde am liebsten. Jackie, Jack, Bill und Ted kennen sich schon seit vielen Jahren. Gary ist erst vor wenigen Monaten zu der Gruppe gestoßen.
Mhm.
Soweit, so gut? Irgendwelche Fragen bis jetzt?
Nein, aber ich glaube, mir sagt der Fall was. Vor allem das mit dem Auto.
24. Februar 1978. Heute Abend findet ein Basketballspiel ihrer Lieblingsmannschaft statt. Die fünf Freunde quetschen sich also in das Auto von Jake und fahren gemeinsam in das etwa 80 Kilometer entfernte Chico. Die Eltern der Männer sind ja nicht ganz so erfreut darüber, denn die fünf haben selbst am nächsten Tag ein wichtiges Basketballspiel vor sich. Es ist sogar ein Meisterschaftsspiel und einige sind so aufgeregt, dass sie sich schon ihr Trikot für den nächsten Tag aufs Bett bereitgelegt haben.
Oh.
Also man merkt, sie freuen sich total, sie sind aufgeregt und einfach gut drauf.
Alle fünf leben bei den Eltern?
Soweit ich das verstanden habe, ja.
Okay.
Mhm. Genau, weil die eben, obwohl sie schon erwachsene Männer sind, verschiedene Beeinträchtigungen haben und da einfach ein bisschen Hilfe im alltäglichen Leben brauchen. Genau. 25. Februar 1978. Es ist 8 Uhr morgens. Die Familien der Männer telefonieren seit Stunden miteinander, denn die 5 Freunde sind nach dem Spiel nicht nach Hause gekommen. Die Polizei wird verständigt. Diese meint jedoch nur, dass man nichts machen kann, da die Jungs alle schon über 18 Jahre alt sind.
Das ist bei so vermissten Fällen immer die gleiche Leier. Und ich verstehe nicht. Und
auf der einen Seite verstehe ich's, weil wenn jemand erwachsen ist, der darf mal verschwinden. Der darf mal einfach wegfahren, ohne dass sofort ein Suchtrupp hinterhergeschickt hat. Aber in diesem Fall verstehe ich die Eltern wiederum. Ich meine, die 5 Jungs waren öfter unterwegs. Sie kannten die Strecke. Sie waren auch schon öfter mit dem Auto unterwegs. Und die waren jetzt, also die haben auch gearbeitet und alles. Also die haben jetzt nicht rund um die Uhr irgendwelche Betreuungen oder so gebraucht. Aber ich verstehe schon, dass da gleich Alarm geschlagen wird. Und auch die Mutter von, ich glaube, Jackie war das, die hat auch gemeint, der hat noch nie irgendwo anders übernachtet. Der würde das nie im Leben machen. Der braucht seine Routine. Der würde sowas nicht machen.
Das ist, und genau das ist es ja. Wie du schon sagst, ja natürlich, als erwachsener Mensch, man kann jetzt einfach mal spontan, keine Ahnung, Spontantrip nach Italien machen, wenn man will. Passt ja. Aber ich denke mir, es gibt so viele Vermisstenfälle, wo jemand sagt, da war... Ich habe gerade wieder mal einen Fall gehört. Sie lebt in der Zwischenzeit, wo sie studiert, bei Tante und Onkel und sagt denen, sie ist schon erwachsen, sie geht auch arbeiten und so weiter und so fort, studiert Meeresbiologie und sagt, sie besucht eine Freundin, sie kommt später wieder nach Hause und kommt aber nicht mehr und ist auch am nächsten Tag nicht da. Und man telefoniert Freunde durch und niemand sagt, ich habe sie gesehen. Ich finde, dann ist das was anderes, weil dann weißt du, die hat jetzt was gemacht, was sie eigentlich gar nicht geplant hat.
Genau, genau. Und ich glaube schon, dass das heutzutage ein bisschen ernster genommen wird und das schneller geschaut wird. Vor allem, wenn Angehörige und Freunde sagen, dieses Verhalten fällt aus dem Muster. Das würde der oder diejenige so nicht machen. Die würde sich melden, der würde schreiben. Damals war, glaube ich, die Sensibilität dafür noch nicht so da.
Ja, also hat das auch kein Mobiltelefon, das schnell anrufen kannst.
Genau. Die Familien setzen dann natürlich alles in Bewegung. Sie telefonieren alle möglichen Leute ab. Sie fahren auch den Highway immer wieder rauf und runter. Um 20 Uhr rufen sie dann erneut bei der Polizei an und bitten nochmal um Hilfe. Die Polizei fängt dann auch mit der Suche an, aber sie können erstmal nichts finden. Am 26. und 27. Februar gibt es kein Zeichen der Vermissten. Was sie wissen ist, dass die 5 auf jeden Fall beim Spiel waren, da sie von einem Redakteur der Lokalzeitung gesehen wurden. Aber ansonsten nichts. Bis sich dann am 28. Februar ein Ranger meldet. Er teilt der Polizei mit, dass er ein Auto im Plumas National Forest gefunden hat. Da sind wir wieder beim Auto. Einen 69er Mercury Montego in der Farbe Blau. Geparkt an der Orville Crinchy Road. Eine unbefestigte Bergstraße in der Höhe von etwa 1300 Meter nahe der damaligen Schneegrenze. Ich habe mir diese Straße, an der das Auto stand, dann über Google Maps bzw. Street View angeschaut und heutzutage ist die gesamte Straße asphaltiert und zweitspurig. Mhm. Ob das damals so war, Sie sprechen jetzt von einer unbefestigten Straße, also ich schätze, das war
Schotter.
Genau, so eine Schotterstraße, also sowas stelle ich mir jetzt darunter vor. Kurzer Side-Fact, der Plumas National Forest ist ein 1.146.000 großer Hektar großer United States National Forest am nördlichen Ende der Sierra Nevada. Das ist ein Hochgebirge im Westen der USA, im Norden Kaliforniens. Das Auto steht also ca. 112 Kilometer von Chico entfernt. Chico ist die Stadt, in der das Basketballspiel stattgefunden hat. Sie sind also von Chico zurückgefahren, Doch anstatt dem Highway zu folgen, sind sie dann nach Orville abgebogen und in den National Forest gefahren. Das Auto wird dann untersucht und ist unauffällig. Als die Polizisten versuchen, es kurz zu schließen, springt es sofort an. Der Tank ist noch zu einem Viertel gefüllt. Auch eine ordentlich gefaltete Straßenkarte von Kalifornien ist im Wagen. Auf dem Rücksitz liegen Milchkartons und Süßigkeitenverpackungen. Der Schlüssel fehlt. Das Auto ist wohl in einigen Schneewehungen stecken geblieben und es gibt Anzeichen dafür, dass die Männer versucht haben, es frei zu bekommen. Die Polizei stellt auch fest, dass der Schnee nicht sehr tief war und dass 5 gesunde junge Männer das Auto leicht hätten herausschieben können. Und ich muss sagen, dieses Detail mit den Milchkartons und diesen...
Das spricht mir gerade irgendwie das Herz.
Ja, das hat mich auch so beschäftigt. Mhm. Weil das für mich sowas extrem Unschuldiges hat.
Ja, sowas Kindliches.
Ja, also mich hat das auch total beschäftigt.
Oh.
Ja.
Ich erinnere mich dran, ich meine, ich habe es nicht bekommen, weil ich habe immer für den Kindergarten, hat mir mein Papa immer die Jause gebackt.
Mhm.
Aber es gab so ein paar bei uns im Kindergarten, die hatten dieses Abo, wo sie halt Jause bekommen.
Ja.
Und dann war immer so ein kleiner Milchkarton oder ja. Kakaokarton mit
An
dabei.
An sowas habe ich auch denken müssen.
Oh, es bricht mir gerade wirklich das Herz.
Ja, tut mir leid. Ein Ermittler kontaktiert dann die Firma, die die Milch ausliefert und findet heraus, wo diese verkauft wird. Im Bears Market in Chico finden sie eine Mitarbeiterin, die die Männer am 24. Februar gesehen hat. Sie waren kurz vor Ladenschluss da, also kurz vor 22 Uhr. Wahrscheinlich fuhren sie zwischen 22 und 23 Uhr vom Highway ab Richtung Orville und dann zwischen 23 und 23.30 Uhr in den Plumas National Forest. Warum man da so genaue Uhrzeiten hat, da komme ich dann später noch dazu.
Mhm.
Also abgesehen davon, dass die Frau sie noch kurz vor 22 Uhr gesehen hat, aber da kommen wir noch dazu. Über den Lake Orville führt eine große Brücke, die Bidwell Bar Bridge. Hier hätten die Männer eigentlich erkennen müssen, dass sie auf der falschen Straße sind und in die falsche Richtung fahren. Der nächste Hinweis wäre ein Schild gewesen, auf dem Plumas National Forest steht. In der Dokumentation, die ich mir dazu angeschaut habe, wird außerdem von einer abgesperrten Straße gesprochen. 13 Kilometer nach dieser Absperrung soll das Auto gestanden haben. Ich bin dann wieder auf Google Maps auf die Suche gegangen und tatsächlich gibt es ab einem gewissen Punkt bei dieser Straßenbezeichnung, also Orville Quincy Road, einen Vermerk, dass diese im Winter gesperrt ist. Ob das damals auch so der Fall war, weiß ich natürlich nicht. Heutzutage ist es so, also ich könnte mir vorstellen, dass es damals vielleicht ähnlich war.
Also es hat eigentlich genug Anzeichen gegeben, ja. Dass sie die falsche Richtung fahren.
Ja.
Zu ihrer Verteidigung aber, wenn ich in der Nacht unterwegs bin und damals gab es ja noch nicht sowas wie Google Maps, da was mir genau sagt, jetzt rechts abbiegen, da könnte ich von einem Dorf ins andere fahren, wo ich schon 5 Millionen Mal war und ich verfahre mich. Und mir fällt es aber erst auf, wo, ja. Wenn ich irgendwo in der Straßenecke stehe und mir denke, da geht's nicht weiter, warum nicht?
Ja, fühle ich, ja. Also könnte mir durchaus auch passieren. Trotzdem, sie sind eine Bergstraße, eine unbefestigte Bergstraße hinaufgefahren. Sie sind über einen See gefahren, über eine Brücke.
Ja.
Da waren, okay, dass man diese Schilder vielleicht übersieht, das könnte mir locker auch passieren. Aber es gab schon Dinge, die hätten ihnen auffallen müssen.
Was haben die Bergstraße dann?
Ja, also irgendwann... hätte dieser Punkt erreicht sein müssen, wo sie sagen, okay, jetzt müssen wir umdrehen, weil wir sind offensichtlich falsch.
Ja.
Ja. Nach dem Autofund wird das Gebiet weiträumig abgesucht. Mindestens 200 Personen nehmen an der Suche teil. Zu Fuß, zu Pferd und mit schneetauglichen Fahrzeugen. Der Vater von Jackie hilft tatkräftig bei der Suche mit. Er ist jeden Tag draußen. Er hat da oft gejagt und kennt also die Gegend gut. Die Suche muss nur leider aufgrund heftiger Schneefälle immer wieder unterbrochen werden. Im März wurde nach den Vermissten am intensivsten gesucht. Im April und Mai ging es nur noch schleppend voran, bis dann im Juni die Suche fast ganz aufhörte.
Monatelang.
Ja. Am 4. Juni 1978, gut 3 Monate nach dem mysteriösen Verschwinden der 5 jungen Männer, bringt die Schneeschmelze endlich erste Antworten und gleichzeitig noch mehr Fragen. Eine Gruppe von Motorradfahrern ist an diesem Tag in den abgelegenen Bergen unterwegs, als sie auf einen verlassenen Anhänger des US Forest Service stoßen, mitten auf einem alten Campingplatz, etwa 31 Kilometer entfernt von der Stelle, an der das verlassene Auto gefunden worden war. Einer der Fahrer bemerkt, dass eine Fensterscheibe des Trailers zerbrochen ist, als hätte jemand versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Im Inneren machen die Männer dann eine furchtbare Entdeckung: die Leiche von Ted Weir. Ted liegt auf einem Bett, sorgfältig in mehrere Laken eingewickelt, als hätte er versucht, sich vor der Kälte zu schützen, oder jemand anderes hätte es für ihn getan. Die Obduktion ergibt, dass er in einer Kombination aus Hunger und Unterkühlung gestorben ist. Ted hat fast die Hälfte seines Körpergewichts verloren, also ca. 45 Kilo, und sein Gesicht ist von einem dichten Bart überwuchert, was die Gerichtsmediziner zu der Annahme bringt, dass er noch 8 bis 13 Wochen nach dem Verschwinden gelebt haben musste.
So viel Zeit, wo man ihn hätte finden können.
Ja. Und das heißt, dass er über mindestens 8 Wochen langsam verhungert und erfroren ist. Und das ist eines der großen Rätsel in diesem Fall. Denn im Anhänger werden geöffnete Konservendosen gefunden. Und es gibt einen verschlossenen Vorratsschrank mit genug Lebensmittelvorräten, um 5 Männer ein ganzes Jahr lang versorgen zu können. Und niemand hat versucht, diesen Schrank zu öffnen. Und Sina, es wird noch seltsamer. In der Hütte war es ja eisig kalt. Ted ist in diesem Trailer unter anderem erfroren, aber er hätte heizen können. Es gab Streichhölzer, es gab Papier und sogar einen Butantank, mit dem man die Heizung hätte versorgen können. Das war alles ungenützt, als hätte Ted entweder nicht gewusst, wie er sich helfen konnte, oder als wäre er zu schwach gewesen. Neben dem Bett finden die Ermittler noch einige persönliche Gegenstände. Der Teds Portemonnaie mit Bargeld, einen Ring mit der Gravur Ted und eine goldene Halskette. Was fehlt, sind seine Schuhe. Stattdessen wurden schwarze Turnschuhe in dem Trailer gefunden. Solche, wie sie Gary getragen hat.
Ich denke mir, weil die, sie hatten ja geistige Beeinträchtigungen. Und
dann, 2 hatten eine Lernschwäche, ja, und 2 leichte geistige Behinderungen.
Es ist ja oftmals so, dass dann Sachen wie Regeln zum Beispiel, was nicht deines ist,
ja,
das darfst du nicht benutzen. Und dann wird das auch durchgezogen, selbst wenn es in solchen Notfällen ist. Da kann ich mir dann deshalb irgendwie vorstellen, dass Ted oder vielleicht auch Gary, weil offensichtlich war der ja auch irgendwo da.
Gary war das mit der mit der
Schizophrenie, ja. Oder dass Ted vielleicht wirklich so respektvoll gegenüber diesem Besitzer vom Trailer war, dass er gesagt hat, ich darf den Vorratsschrank nicht aufbrechen, weil dann mache ich was kaputt.
Das ist tatsächlich ein sehr guter Einwand von dir. Diese Vermutung hatten die Ermittler tatsächlich auch. Also das ist einige der Vermutungen, die sie auch aufgestellt haben, dass sie einfach nur das Notwendigste genommen haben und Angst davor hatten, dass sie dann eine Straftat begehen, wenn sie mehr nehmen. Ist eine Vermutung von vielen. Wobei ich mir auch denke, irgendwann kickt doch der Überlebenswille. Also auch wenn ich noch so Angst habe davor.
Ja, vielleicht war er da schon zu schwach.
Vielleicht. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht, ja. Einen Tag später, am 5. Juni, werden weitere Leichen entdeckt. Die Überreste von Jack und Bill werden auf beiden Seiten der Straße gefunden, etwa 18 Kilometer vom Auto entfernt. Jacks Leiche ist teilweise von Aasfressern verzehrt worden, während von Bill nur noch einzelne Knochen übrig sind, die über eine kleine Fläche verstreut liegen. Autopsie zeigen, dass beide an Unterkühlung gestorben sind. Jackies Überreste werden am 7. Juni gefunden. Sein Rückgrat befindet sich unter einem Busch etwa 3 Kilometer nordöstlich des Trailers. Sein Schädel liegt knapp 90 Meter entfernt davon. Seine in der Nähe gefundenen Schuhe und Jeans helfen bei der Identifizierung. Auch sein Tod wird auf Unterkühlung zurückgeführt.
Okay, da kann man aber jetzt nicht mehr sagen, wie, ob die jetzt gleich lang noch am Leben waren wie Ted?
Nein, die waren auf jeden Fall nicht so lange am Leben. Also die sind man vermutet, dass sie auf dem Weg hin zu diesem Trailer oder man weiß ja nicht genau, wo sie hin wollten, dass sie da schon erfroren sind. Ich meine, sie waren leicht bekleidet unterwegs. Sie wollten ja nur zu diesem Basketballspiel gehen. Es war eigentlich ein schöner Tag. Also es war schon kalt, aber sie hatten halt dünne Jacken an. Die sind nur ins Auto, sind nur zu diesem Spiel gefahren. Die hatten nur Turnschuhe an. Also und da oben, da hat ja die Suche unterbrochen werden müssen, weil da so krasse Schneestürme waren. Ich glaube, da erfriert man dann relativ schnell. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil da zwischen dem Auto und dem Trailer waren 31 Kilometer. Geh mal 31 Kilometer in dünnen Turnschuhen und in einer dünnen Jacke, wenn sie da...
Stellt sich mir nicht.
Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass die unterwegs einfach, so wie in meiner Einleitung, ich meine, das war jetzt mehr fiktiv, das habe ich mir jetzt so ausgedacht, dass das vielleicht so gewesen hat sein können, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die auf dem Weg dorthin einfach die Kraft ihnen ausgegangen ist und dann wollten sie sich vielleicht mal kurz ausruhen und dann... Ja,
okay.
In der Nähe des Trailers wurden außerdem noch 3 Decken des Forest Service und eine verrostete Taschenlampe gefunden. Gary wurde trotz intensiver Suche nicht gefunden. Da er vermutlich seine Medikamente gegen Schizophrenie nicht eingenommen hat, wurden Bilder von ihm an psychiatrische Einrichtungen in ganz Kalifornien verteilt, jedoch ohne Erfolg. Garys Tennisschuhe wurden im Anhänger gefunden, was darauf hindeutet, dass er dort gewesen war. Es wird vermutet, dass er möglicherweise barfuß oder in Weas Schuhen weiterging, also in Ted's Schuhen, nachdem seine eigenen Füße durch Erfrierungen angeschwollen waren. Kommen wir zu 2 interessanten Zeugenaussagen. Ein zentraler Zeuge in diesem rätselhaften Fall war Joseph Shones aus Sacramento. Am Abend des 24. Februar, also an dem Abend, an dem die Männer zu dem Basketballspiel aufgebrochen sind, macht sich Joseph auf den Weg zu seiner Berghütte, um die Schneeverhältnisse für ein geplantes Skiwochenende zu überprüfen. Doch noch auf dem Weg dorthin bleibt sein Wagen im Schnee stecken. Beim Versuch, sein Fahrzeug zu befreien, erleidet er einen leichten Herzinfarkt und bleibt im Auto, wobei er den Motor laufen lässt, um sich warm zu halten. Gegen 23.30 Uhr bemerkt er Scheinwerfer hinter sich und beobachtet ein Auto, das parkt. Mehrere Menschen steigen aus. Joseph versucht, auf sich aufmerksam zu machen und schreit um Hilfe, woraufhin die Gruppe verstummt und die Scheinwerfer ausschaltet. Kurz darauf sieht er dann weitere Lichter, vermutlich Taschenlampen. Als er nochmal versucht, nach Hilfe zu rufen, gehen auch diese Lichter wieder aus. Eine spätere ärztliche Untersuchung bestätigte, dass Joseph tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten hatte. Seine Aussage gilt damit als glaubwürdig. Deswegen wissen wir, dass das dieses Auto war. Mhm. Und deswegen wissen wir auch, dass das ziemlich genau um 23.30 Uhr passiert sein muss. Ja, ich finde das alles von vorne bis hinten seltsam.
Also, die wirken jetzt, was du jetzt erzählt hast, vor allem, wie hieß er? War das Ted?
Welchen, ja?
Der was Leuten helfen wollte und so weiter.
War das Ted? Du meinst, dieser religiös?
Ja.
Das war eigentlich der Bill.
Bill,
ja.
Finde ich ganz schräg, dass dadurch, dass die ja wirklich einer davon das als Karriere machen will, Menschen zu helfen,
ja,
und dann ruft wer um Hilfe.
Und die müssen ihn ja gehört haben, weil es gingen dann zuerst der Scheinwerfer sofort aus und dann die Taschen.
Ja.
Also sie wollten offensichtlich nicht bemerkt werden oder gesehen werden oder was auch immer.
Aber warum haben...
Ich finde es auch ganz schräg.
Ist man sich denn sicher, dass das die Jungs waren?
Ja, wer hätte es sonst sein sollen? Der Ort passt. Also der Auffindeort stimmt überein zu dem, was dieser Joseph gesagt hat. Der Abend passt. Er hat mehrere Lichter gesehen, was dafür spricht, dass er eine Gruppe von Menschen gesehen hat. Natürlich weiß man es nicht zu 100%, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass an diesem Abend, zu dieser Zeit, an diesem Ort noch ein anderes Auto mit einer Gruppe von Menschen unterwegs war?
Bin jetzt gerade beim Überlegen, ist man sich denn sicher, dass den Jungs nichts zu Foul Play-mäßig passiert ist und dass jemand anders mit dem Wagen dann gefahren ist? Na, dann hätten sie das Auto woanders hingestellt.
Also von sowas wird nicht gesprochen. Es gibt, die habe ich jetzt eigentlich gar nicht reingenommen, aber es gibt so eine ganz wilde Theorie, dass Gary scheinbar, also es gibt Gerüchte, dass Gary Probleme mit irgendeiner anderen Gang da in Marysville hatte und dass die da quasi so eine offene Rechnung mit ihm hatten und
ja,
die dann ihnen Angst machen wollten und die, also so in die Richtung,
aber dann, also,
und dass die dann so Angst hatten, dass sie sich von dem Berg nicht mehr runtertrauten. Aber ich fand das so eine wilde Theorie, dass ich das eigentlich gar nicht.
Wenn dir eine Gang Angst machen will, dann sagen die nicht Buh und warten, bis du wegläufst. Dann hätte man irgendwo körperliche Schäden oder so.
Ja, also ich finde es auch nicht plausibel.
Ja.
Ja,
finde ich jetzt eine wilde Theorie. Okay, weiter.
Kommen wir zu einer anderen Zeugin. Kathy, die Nichte von Jack. Diese erzählt, meine Mutter hatte eine Bar. Ungefähr ein Jahr, nachdem die Leichen gefunden worden waren, kam ich nach der Arbeit in die volle Bar. Auf einem Hocker saß ein junger Mann. Unsere Blicke trafen sich. Es war Gary Mathias. Ich ging nach hinten zu meiner Mutter und erzählte es ihr. Sie rief sofort den Sheriff an. Doch Gary sah mich, sprang auf und lief davon. Er war zu schnell.
Gary lebt noch.
Was halten wir von dieser Aussage?
Naja, ich kann es mir schon vorstellen. Also dadurch, dass er unter Schizophrenie leidet und Medikamente, die sind dann eine Zeit lang im Blutkreislauf erhalten und wirken ja auch noch.
Ja.
Und es scheint ja auch so, als hätte man sich eine Zeit lang um Ted irgendwie gekümmert. Und ich kann mir aber schon vorstellen, dass wenn dann die Medikamente vielleicht aufhören zu wirken und die Medikamentenanstellung nicht mehr richtig ist und der einen schizophrenen Schub hatte, dass der auf und davon ist. Und mit viel, viel Glück dann tatsächlich den Weg zurückgefunden hat und nicht erfroren ist.
Sehe ich auch so. Also die Möglichkeit besteht.
Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass Gary dann schuld ist an Teds Tod oder sonst irgendwas. Ich finde es aber nur schräg, dass selbst wenn du schizophren bist, heißt es ja nicht, dass du dauerhaft auf einem schizophrenen Hoch bist, dass er dann niemals irgendwie bei seiner Mutter wieder angerufen hat oder mal zurückgekommen ist. Aus Schuldgefühlen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Aber
ich habe mich da in das Thema Schizophrenie jetzt nicht so tief reingelesen, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Ich glaube, dass ich das sehr unterschiedlich äußern kann, wie bei allen psychischen Erkrankungen. Und ich weiß nicht, wie stark das ausgeprägt war bei ihm. Er hatte ja in Kombination ja auch noch ein Drogenproblem. Der Vater meinte zwar, er war stabil und es ging ihm soweit gut mit den Medikamenten. Wie es dann halt ohne Medikamente aussieht,
ja, die waren ja Wochen.
Weiß ich nicht. Eben. Und er hatte ja sicher keinen 3-Monats-Vorrat.
Nein.
Eben, ja. Kommen wir zu möglichen Erklärungen. Obwohl die Ermittler keine endgültigen Schlüsse ziehen konnten, entwickeln sich verschiedene Theorien. Eine Möglichkeit ist, dass die 5 Männer ihre Rückfahrt spontan änderten, sich verirrten und auf einer falschen Route in die Berge gelangten. Bekannt war, dass Gary Freunde in einem kleinen Ort namens Forbes Town hatte. Vielleicht wollten sie sie besuchen und bogen bei Orville versehentlich falsch ab. Ich habe mir das angeschaut und es wäre möglich. Also diese Straße, man fährt nach Orville und dann geht nochmal eine Straße weg. Also wenn du geradeaus weiterfährst, kommst du in diesen National Forest und wenn du abbiegst, dann würdest du zu diesem Ort kommen. Diesen Ort gibt es so nicht mehr. Also da ist ein Campingplatz und sowas, aber das ist jetzt kein Ort mehr in dem Sinn. Da geht einfach nur eine Straße durch den Wald durch. Eine weitere Theorie besagt, dass...
Ganz kurz dazu.
Ja.
Find ich aber irgendwie eine bisschen schräge Theorie. Weil die waren ja recht verantwortungsbewusste junge Männer. Und sie hatten am nächsten Morgen dieses Basketballspiel. Ja. Also, dass man, ich kann mich nämlich schon daran erinnern, ich habe über diesen Fall ja auch ein bisschen was gehört. Und die hatten ja verlässlich gesagt, sie kommen gleich nach dem Spiel wieder heim.
Ja, und das würde auch nicht passen zu ihrem Verhalten sonst.
Ja, also einfach dann spontan mitten in der Nacht Freunde besuchen.
Was schon vermutet wird, ist, dass Gary vielleicht tatsächlich so einen kleinen Schub hatte und einfach beschlossen hat, er will jetzt seine Freunde da besuchen fahren. Und die anderen haben dann halt mitgezogen.
Mhm.
Das ist so eine Vermutung. Eine weitere Theorie besagt, dass die Gruppe den Spuren einer Pistenraupe gefolgt ist, die kurz zuvor die Straße geräumt hatte. Vielleicht in der Hoffnung, bald Schutz zu finden. Warum sie im Anhänger nicht sämtliche vorhandenen Vorräte nutzten, bleibt rätselhaft. Einige Ermittler glauben, die Männer könnten, so wie du gesagt hast, Angst gehabt haben, wegen Einbruchs bestraft zu werden, wenn sie mehr als das Nötigste anrühren. Da haben wir eh schon drüber gesprochen. Eine panische Reaktion innerhalb der Gruppe wird auch für möglich gehalten. Da wären wir wieder bei dieser, diese Gang hatte eine Rechnung offen, Theorie.
Ja.
Aber finde ich weit hergeholt. Die geistigen Einschränkungen einiger Männer sowie Medeias mögliche psychische Instabilität könnten zu irrationalen Entscheidungen geführt haben. Dads Familie etwa beschreibt ihn als jemanden, dem es manchmal an gesundem Menschenverstand fehlte. Er hinterfragte zum Beispiel, warum man an einem Stoppschild anhalten müsse. Kann alles und nichts sein. Es bleibt wirklich rätselhaft. Und dann habe ich, ich musste das einfach noch mit reinbringen, da habe ich, sagen wir mal, eine sehr interessante Theorie gefunden. Anscheinend gab es zu dem Zeitraum, als die 5 jungen Männer in den Wald fuhren, UFO-Sichtungen. So sollen die Männer in den Wald gefahren sein, um sich die Sache näher anzuschauen. Und es wird vermutet, dass sie dann etwas gesehen haben oder geglaubt haben, etwas gesehen zu haben und daraufhin panisch in den Wald geflohen sind. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Nur zur Klarstellung.
Wir haben da nichts dagegen. Und
wir sind keine Leugner davon, dass es irgendwie ausländisches Leben gibt.
Überhaupt nicht.
Sehr unwahrscheinlich, dass bei einem Weltall das unendlich groß ist, wie die einzigen Lebewesen sind. Wir hatten gerade letztens so ein ausgiebiges Gespräch darüber.
Ja.
Aber
wir glauben an mehr, wir glauben, dass da noch etwas ist.
Aber UFOs im Wald.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Was ich mir schon vorstellen kann.
Vielleicht haben sie geglaubt, etwas gesehen zu haben.
Was ich mir vorstellen kann, ist, so UFO-Sichtungen und sowas, das ist dann groß in den Nachrichten und dann bauschen die sich da, die Jungs, so gegenseitig auf, so, oh mein Gott, hast du das Blitzlicht gesehen da hinten und so weiter und so fort. So wie man es halt auch macht, wenn man irgendwie in einem verlassenen Haus ist und so weiter. Ich habe was gehört, hast du was gehört? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich gegenseitig irgendwie in die Richtung...
Ja. Ja, und dass sie dann vielleicht sich gedacht haben, jetzt sind wir eh schon unterwegs, lass uns da den Berg ein bisschen rauffahren, vielleicht sehen wir da was, und haben sich da gegenseitig ein bisschen
aufgespannt. Das könnte auch noch sein, dass sie gedacht haben, die Straße geht bis zum Berg hoch und sie hätten da einen besseren Ausblick.
Das könnte ich mir schon vorstellen. Also
ich glaube jetzt nicht, dass sie von UFO entführt wurden und so weiter und so fort.
Nein,
aber
das glaube ich auch nicht.
Und wer schon mal nachts im Wald unterwegs war, jedes Knacken ist 5-mal lauter und 10-mal gruseliger.
Ich dachte auch schon, als ich nachts mit dem Baloo spazieren gegangen bin, ich war mir sicher, ich hätte im Wald rote, leuchtende, funkelnde Augen gesehen, die mich angestarrt haben. Und also, ja.
Ja, das war auch so.
Das war auch so, ja. Ja, Sina, wir sind jetzt eigentlich am Ende. Jetzt würde ich abschließend noch gerne wissen, nachdem du jetzt alle diese Theorien und so gehört hast, was ist jetzt wirklich dein Gedanke? Was ist passiert deiner Meinung nach?
Ich finde es wahnsinnig plausibel, dass sie sich verfahren haben und dass sie, ich glaube sehr wohl, dass sie ab einem gewissen Punkt gemerkt haben, dass sie auf der falschen Strecke sind. Sie hatten auch eine Straßenkarte dabei. Vielleicht dachten sie, wenn sie dieser Straße jetzt folgen, kommen sie wieder auf den Highway und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass es vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt hat, dass diese Jungs geistige Beeinträchtigungen hatten, wo sie vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben.
Da muss ich jetzt auch noch kurz was einwerfen, was so ein bisschen einen dunklen Schatten auch auf diesen Fall wirft, finde ich. Ich weiß, es war damals eine andere Zeit, aber in vielen Zeitungsartikeln ist, und ich zitiere das jetzt, ist da gestanden, Verschwinden von 5 geistig zurückgebliebenen Kalifornien wirft Fragen auf. Und ich bin mir sicher, diese Sichtweise hat sich dann auf die Behörden und auch auf die Öffentlichkeit ausgewirkt und hat da abgefärbt, wie die Menschen dann auch über diese Jungs gedacht haben und sich Vorurteile gebildet haben.
Hundertprozentig.
Ja.
Hundertprozentig, weil das einfach vor allem so vor den vor 2000, 2010 war das halt einfach noch nicht so ein reflektiertes Thema.
Ja.
Da, ich weiß auch nicht, ob so vielen Menschen eigentlich klar war, dass diese Jungs ja super selbstständig waren und ein ganz normales Leben geführt haben und halt einfach ein bisschen mehr Hilfe gebraucht haben in gewissen Dingen als wie andere Männer in ihrem Alter. Aber die konnten Auto fahren, die hatten Jobs, die hatten Hobbys, die hatten Freundeskreise und so weiter und so
fort. Ich finde, die Mutter von Jackie hat das ganz nett gesagt, so ja, er war ein bisschen langsamer, aber er führt ein ganz normales Leben und war glücklich.
Das ist, ich glaube aber schon, dass, so wie im Teds-Fall, dass da das vielleicht schon eine Rolle gespielt hat, dass dieser Vorratsschrank zum Beispiel nicht aufgebrochen wurde. Dass da der Respekt vor dem Eigentum von anderen und vielleicht auch so, mir wurde beigebracht, was anderen gehört, macht man nicht kaputt und darf man nicht stehlen. Und daran halte ich mich auch, selbst wenn es Notsituationen sind, dass das vielleicht schon eine Rolle gespielt hat.
Dass man das nicht so differenzieren kann vielleicht in dem Moment.
Genau. Ja. Dass man da lieber selber ein bisschen mehr leidet als wie... Und ab irgendeinem Punkt war er vielleicht einfach zu schwach.
Ja.
Ich glaube, dass sie sich verfahren haben, dass sie stecken geblieben sind. Warum sie das Auto nicht mehr frei bekommen haben, das wundert mich tatsächlich. Die waren zu fünft.
Die Polizisten meinten, sie hätten das leicht wieder rausbekommen müssen.
Das wundert mich mehr. Vielleicht war da auch so ein bisschen der Gedankengang, es ist okay, andere um Hilfe zu fragen und die haben sich auf die Suche gemacht nach jemandem.
Aber es war ja, der Joseph hat ja um Hilfe geschrien.
Der Joseph, das fällt für mich so irgendwie komplett aus dem Raster. Mhm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das die gleichen waren.
Mhm. Ich meine, es könnte ja sein, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber es könnte natürlich sein, ja.
Vielleicht haben sie sich auch auf dem Weg im Wald Gruselgeschichten erzählt. Und dann, als sie plötzlich Schreie hörten, haben sie Panik bekommen. Das weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass nur Ted und Gary es zu dem Trailer geschafft haben.
Mhm.
Ja, ich glaube, dass Gary, der könnte wirklich überlebt haben. Also das finde ich, ist plausibel.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass Gary entweder weitergewandert ist und irgendwo in den Tiefen dieses Waldes gestorben ist. Das glaube ich eigentlich am ehesten. Diese Zeugenaussage von dieser Nichte, ich weiß nicht. Vielleicht ist er wirklich zurückgekommen. Vielleicht hatte er einen schizophrenen Schub und konnte sich einfach selbst nicht helfen und hat da vielleicht wirklich noch Jahre und Jahrzehnte irgendwo auf der Straße gelebt, irgendwo, was ich extrem traurig finde.
Ja,
also ich finde beide Varianten extrem traurig. Aber
alles an diesem Fall traurig.
Ja, aber es ist extrem rätselhaft, es ist extrem traurig und es lässt einen einfach nur mit sehr vielen offenen Fragen zurück. Was da passiert ist.
Es ist nur sehr herzzerreißend. Sie wirken alle wie wahnsinnig liebe Jungs, die was einfach nur ein Basketballspiel anschauen wollten.
Ja. Und sich auf dem Weg zurück dann noch eine Milchpackung gegönnt haben.
Oh Gott, die Milchpackung. Oh, die zerreißt mir wirklich das Herz.
Ja, und das, liebe Sina, war mein heutiger Fall zum Freaky Friday.
Die haben sich kein Bier gekauft oder sonst. Nein, Milchpackungen auf dem Nachhauseweg. Oh Gott,
das beschäftigt mich.
Ja, das macht mich wirklich fertig.
Ja, ich weiß. Ich habe da auch tagelang, habe ich dieses Bild im Kopf gehabt wie die in diesem Auto gesessen haben und voll gut drauf und vielleicht noch Musik gehört und dann so an ihren Strohhalmen gezogen haben und ihre Milchpackungen getrunken und
ja,
sich noch ein paar Snickers geteilt und
crushed my soul.
Ja.
Ja, danke, Shaki, für diesen Fall.
Bitte.
Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt uns auf Instagram und TikTok und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mehr von uns hören wollt,
sehen wollt.
Wir sind auch auf YouTube. Da gibt es das Ganze mit Video. Wie gesagt, ihr findet alle Bilder auch auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal. Den habe ich euch eingeblendet. Und dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Killer.